Lieben, im Volksmund heißt es, im Volksmund heißt es, wichtige Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und das ist eine treffliche, eine gute Beobachtung, die auch für die biblische Geschichte gilt. Daniel hat es gerade in der Schriftlesung schon erwähnt, bei diesem Segen Jakobs wird Juda ganz besonders hervorgehoben und wir sehen dort schon eine Ankündigung, die hinweist auf Christus. Und so finden wir im Alten Testament viel von dem vorausgeschattet, was sich in Christus am Ende erfüllt hat. Und das wichtigste Ereignis, das uns in der Heiligen Schrift beschrieben wird, das wichtigste Ereignis der ganzen Weltgeschichte, ist dies, ist Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott und Mensch, am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dieses wichtige Ereignis, dieses einzigartige und wichtigste Ereignis der ganzen Menschheitsgeschichte, das wirft seinen langen Schatten voraus im Alten Testament. Und wie das bei einem Schatten manchmal so ist, kann man die Konturen klar oder auch weniger klar erkennen. Und manchmal ist es so, dass wenn man weiß, woher dieser Schatten kommt, dann sieht man auch ganz genau, was dieser Schatten beinhaltet. Wenn man es nicht weiß, hat man es eher mit einem Rätsel zu tun. Und einen solchen Schatten wollen wir uns heute ansehen. Einen Schatten dieses wichtigsten Ereignisses der Menschheitsgeschichte. Jesus Christus, Gottes Sohn, gestorben am Kreuz von Golgatha. Und was dieser Kreuzestod beinhaltet und warum dieses Ereignis so besonders herausragend und wichtig ist, das hat der Schreiber des Hebräerbriefs schon mehrfach erwähnt. Wir predigen ja hier durch diese Reihe, durch den ganzen Hebräerbrief und wir hatten das eigentlich schon mehrfach gehört und ihr könnt Gottes Wort aufschlagen im Hebräerbrief und mit hineinsehen. Denn mehrfach hat er schon darüber gesprochen. Im dritten Kapitel des Hebräerbriefs, im ersten Vers, da lesen wir, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Jesus, der hohe Priester. Und schon ein wenig vorher, in Vers 17 und 18 des zweiten Kapitels, eigentlich gerade die Verse zuvor, sagt er über ihn, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus Christus stirbt am Kreuz für die Sünden seines Volkes und er schafft Sühne durch seinen Tod. Und er nimmt in diesem Tod am Kreuz, wie wir es hier schon zweimal gehört haben, einen Dienst wahr. Einen sehr wichtigen Dienst, den Dienst des hohen Priesters. Der hohe Priester vor Gott, Jesus, er stirbt als Sühnopfer Gottes für die Sünden seines Volkes. Und das erwähnt der Schreiber hier noch einige Male. In Kapitel 4 zum Ende, in Vers 14 und 15, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann im fünften Kapitel, in den ersten 10 Versen, entfaltet er diese Beschreibung Christi als hohen Priester. Und ich lese nur von Vers 5 an. So hatte auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch in der anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Ein Zitat aus Psalm 110, Vers 4. Das finden wir noch öfter. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam, und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Dann schließlich am Ende des 6. Kapitels greift er noch einmal nach dieser langen Ermahnung, dass sie doch reif werden sollen, auch diese schwierigeren Lehren von Gottes Heilsplan zu erfassen, greift er wieder dieses Thema auf. In Vers 19 in Kapitel 6, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks Hohepriester ist in Ewigkeit. Der Schreiber dieses Briefes, er lässt keinen Zweifel daran, wer Jesus ist und was er dort am Kreuz getan hat. Er ist der ewige, wahre hohe Priester Gottes. Er stirbt am Kreuz als Sühnopfer Gottes für die Sünden seines Volkes. Und er ist hohe Priester in Ewigkeit. Aber wie kann das eigentlich sein? Wie kann er, der aus dem Stamm Juda stammt, ein Sohn Davids ist und als Sohn Davids auch das Amt des israelitischen Königs innehat, hoher Priester sein? Die hohen Priester Israels waren alle Nachkommen Levis. Wir hatten gerade vorhin diesen Segen Jakobs gehört über die 12 Söhne. Und aus diesem Stamm Juda sollte einst David hervorgehen und das königliche Geschlecht in Israel. Und aus diesem Stamm stammt Jesus Christus, er, der königliche Messias. Und aus dem Stamm Levi, besonders dann aus dem Haus Aaron, sollten all die hohen Priester kommen. Und Jesus war nun mal aus dem Stamm Juda. Wie kann er hoher Priester sein? Und in Israel war das Amt des hohen Priesters und das Amt des Königs sehr, sehr streng voneinander getrennt. Ihr wisst wahrscheinlich, dass Jesus drei Ämter innehatte. Er war König, er war Priester und er war Prophet. Und wir finden Priester, die Propheten sind. Wir finden Könige, die Propheten sind. Aber wir finden in der ganzen Geschichte Israels keinen einzigen König, der auch Priester war. Diese beiden Ämter waren strikt und streng voneinander getrennt. Und es gab einmal einen gottesfürchtigen König in Israel, einen Nachkommen Davids, einen Sohn Davids, der diese Grenze überschritten hat. Eigentlich ein guter König, König Usia. Und er hat es gewagt, in den Tempel zu gehen, weil er dachte, ich bin doch König. Und ich kann hier als König auch im Tempel ein Opfer darbringen, jetzt nicht als Opfer, das ich über die Priester darbringe, sondern auch als Priester im Tempel Gott opfern. Und das hat fatale Folgen. Wir lesen davon in 2. Chronik 26, ab Vers 16, Usia drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. also einen priesterlichen Dienst auszuüben. Und da ging der Priester Asaria hinter ihm her mit 80 Priestern des Herrn, tüchtige Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sagten zu ihm, nicht dir, Usia, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen. Du darfst das nicht tun, du bist König. Aber du nicht. Du bist kein Sohn Aarons. Geh aus dem Heiligtum hinaus. Denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor Gott dem Herrn. Aber Usia wurde wütend, und er hatte schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz an seiner Stirn aus angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar. Gott lässt so klar erkennen in diesem Moment, wo Usia diese Grenze überschreitet, das ist kein wohlgefälliges Opfer. Du bist König in Israel und Usia war an sich ein guter König in Israel, ein gottesfürchtiger König. Aber hier hat er in seinem Stolz sich angemaßt, diesen Priesterdienst auszuüben und ein Rauchopfer darzubringen, und Gott sagt nein und schlägt ihn mit Aussatz bis zu seinem Tod. Ein König, ein davidischer, von Gott gesegneter König in Israel, konnte nicht gleichzeitig Priester sein. Und wie kann nun Jesus, der königliche Nachkomme Davids, der Sohn Davids, dennoch Hohepriester sein? Wie kann er, der Messias, König und Priester, in einer Person sein? Und auf diese Frage und auf dieses Problem gibt nun das 7. Kapitel im Hebräerbrief eine Antwort. Und löst dieses scheinbar unlösbare Rätsel. Und eigentlich ist die Antwort schon lange bekannt. Sie wirft ihren Schatten weit voraus ins Alte Testament. Aber erst im Licht von Jesu hohepriesterlichen Dienst, erst im Licht von dem Gekreuzigten, wird deutlich, klar, wo dieser Schatten herkommt. Erst wenn man weiß, hiervon kommt dieser Schatten, erschließt es sich auch, und es ist so offensichtlich, dass man es eigentlich gar nicht anders verstehen kann. Lass uns heute die ersten drei Verse im 7. Kapitel im Hebräerbrief miteinander betrachten. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch ein Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Der Schatten des ewigen Priesters. Der Schatten des ewigen Priesters. Das wollen wir uns heute ansehen, wie er in diesen drei Versen beschrieben wird. Und zunächst, der ewige Schatten fällt auf Abraham. Erstes, der ewige Schatten fällt auf Abraham. Wir finden im ersten Buch Mose die Geschichte, auf die hier Bezug genommen wird. Kurz erzählt, Abraham und Lot sind im Land Kanaan und sie sind sehr von Gott gesegnet und sehr reich und ihre Hirten vertragen sich nicht miteinander und so entschließen sie sich voneinander zu trennen, damit kein Streit ist zwischen den Hirten. Nachdem sich und Abraham ist großzügig zu seinem Neffen Lot und sagt ihm, du darfst entscheiden, wo du hingehen möchtest. Und Lot entscheidet sich, er sieht sich um und sagt, ich möchte hier in dieses besonders schöne, fruchtbare Land gehen, in die Jordanebene. Diese Gegend wird dort beschrieben in 1. Mose 13, Vers 10. Sie ist so schön wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Diese Gegend, in die Lot zieht, die ist so fruchtbar. Fast wie das Paradies. Der Garten des Herrn heißt es dort. Und dann lesen wir, Abram wohnt im Land Kanaan und Lot wohnt in den Städten der Ebene des Jordan und schlug seine Zelte auf bis nach Sodom. Die Leute von Sodom aber waren böse und sündig vor dem Herrn. Aber sie lebten in dieser von Gott gesegneten, reichen Jordan-Ebene, in dieser Gegend, die so wunderbar, fruchtbar war, dass sie mit dem Garten Gottes verglichen werden. Und schließlich scheint es auch Lot gelockt zu haben, auch nach Sodom zu ziehen, um dort zu wohnen, in diese gottlose Stadt. Aber wie es so ist, wenn es so Menschen so äußerlich gut geht, dann lockt es auch Begehrlichkeiten bei anderen. Und wir behaltet hier in Hebräer 7 ruhig mal die Hand drin, aber könnt ruhig mit reingucken, jetzt auch in 1. Mose Kapitel 14, wo uns davon berichtet wird. 1. Mose Kapitel 14, dass dann andere Könige kommen und diesen Reichtum für sich begehren. In 1. Mose 14, in Vers 11 und 12 lesen wir dann, dass sie kommen und dieses Land erobern und einen Raubzug, einen Beutezug durchführen. Und dann heißt es, da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Nun, als Abraham das erfährt, dass sein Neffe Lot gefangen genommen wurde von diesen Königen auf dem Beutezug, da jagt er ihnen hinterher, bis in die Nähe von Damaskus. Und er befreit seinen Neffen Lot und entreißt ihn diesen Königen und nimmt ihnen diese ganze Kriegsbeute wieder ab, die sie mitgenommen hatten. Etwas später erfahren wir, dass Abraham sagt, davon will ich nichts behalten, könnt ihr alles wieder zurückbekommen, ihr Könige von Sodom und Gomorra. Ich will nichts von diesem, was euch geraubt wurde, behalten und er gibt ihnen alles zurück. Er hat einzig und allein seinen Neffen Lot befreien wollen. Und dann kommen diese bemerkenswerten Verse. Dieser Schatten des Kreuzes, des Hohen Priesters im Alten Testament. Wir lesen weiter in Kapitel 14 hier in 1. Mose ab Vers 16. Und er brachte die ganze Habe zurück. Und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Shave, das ist das Königstal. Und jetzt kommen die drei Verse, auf die der Hebräerbrief Bezug nimmt. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Drei Verse in Gottes Wort, in denen uns dieser König und Priester Gottes Melchisedek begegnet. Das sind die drei Verse und die einzigen drei Verse, in denen wir überhaupt etwas über König Melchisedek erfahren und den Hohepriester Gottes. Und die Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek. Mehr ist uns nicht bekannt. Drei Verse. Und auf diese drei Verse bezieht sich unser heutiger Predigttext in Hebräer Kapitel 7. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Der Schatten des Ewigen, der ewige Schatten fällt auf Abraham. Drei Dinge fallen uns hier auf. Ein erstes, Abraham begegnet dem Priester des höchsten Gottes. Abraham begegnet dem Priester des höchsten Gottes. Melchisedek ist Priester des allein wahren Gottes, des höchsten Gottes, wie er hier genannt wird. Denn dieser Melchisedek ist König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Woher kommt dieser Melchisedek? Das heißt hier, dass er aus Salem kommt, wahrscheinlich ein alter Name für Jerusalem. Nicht hundertprozentig sicher, aber wir finden das auch noch einmal in Psalm 76, Vers 3. Und was tut er dort? Er ist dort König und Priester des höchsten Gottes. Und Abraham lässt keinen Zweifel daran, er erkennt ihn als solchen an. Er erkennt Melchisedek als Priester des höchsten Gottes an. Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen, wie wenig wir eigentlich von Melchisedek wissen. Aber selbst diese wenigen Hinweise über diesen historischen, geschichtlichen Priesterkönig Melchisedek aus Salem lassen auch einige Rückschlüsse zu. Melchisedek ist ein kananitischer König. Er ist ein Kananäer. Und die Vermutung liegt nahe, dass er ein Jebusiter war aus Jerusalem, wenn er denn wirklich aus Jerusalem kam, und somit auch ein Nachkomme Hams. Finden wir in 1. Mose 10. Es ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich, dass er ein Nachkomme Sems war. Oder vielleicht sogar Sem selbst. Das haben manche jüdische Ausleger später vermutet. Aber wie wäre es nämlich sonst später überhaupt mal zu erklären, dass wir in Kapitel 24 dann davon lesen, wie Abraham für Isaak eine Frau sucht, dass er seinen Knecht wegschickt, um eine gottesfürchtige Frau zu finden, die nicht von den Kanaanäern ist. Sonst hätte er vielleicht sagen können, naja, geh doch mal hier nach Salem, da gibt's ja vielleicht auch eine passende Frau für meinen Sohn. Aber es war kein Semit, es war wahrscheinlich ein kananäischer König, ein Nachkomme Hams. Also hier gibt es einen kananäischen König, einen König in Kanaan, der ungefähr so 450 Jahre nach der Sintflut den wahren Glauben an Gott bewahrt hat und Gott auf eine Gott wohlgefällige Weise dient. Er dient Gott dem Höchsten als Priester. Dieses große Weltgericht Gottes, die Sintflut, die ist noch gar nicht so lange her. So um die 450 Jahre eben. Die Reformation ist schon länger her bei uns. Und tatsächlich in jener Zeit wurden die Menschen oft auch noch älter. Es leben noch Menschen, die Sintflut hautnah miterlebt hatten oder kurz danach geboren wurden. Wenn wir das biblische Zeugnis ernst nehmen, und das sollten wir tun, dann hat zu jener Zeit tatsächlich Sem sogar noch gelebt, der vor der Flut geboren war. Also so weit weg ist das noch gar nicht, dass Gott die sündige Menschheit gestraft hat. Und hier gibt es mitten in Kanaan einen König, einen kanaanäischen König, der den wahren Glauben bewahrt hat und Gott als Priester des Höchsten dient auf eine Gott wohlgefällige Weise, die Abraham auch anerkennt. Dieses Gottesgericht der Sintflut, wo die Menschheit gestraft wurde, weil sie in Gottlosigkeit gelebt hat, war noch wirklich präsent. Und doch hat sie den Menschen nicht nachhaltig verändert. Schon kurz nach der Sintflut, unmittelbar danach, sagt Gott in 1. Mose Kapitel 8, Vers 21, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das hat auch schon Kapitel 6 gesagt im ersten Buch Mose vor der Sintflut. Das ist der Grund, warum sie kommt und Gott die Welt richtet. Aber nach der Flut, das genau gleiche Urteil. Das menschliche, sündige, menschliche Herz hat sich durch diese Flut und das Gericht Gottes nicht grundsätzlich verändert. Und da dauert es nicht lange. Es sind gerade diese 450 Jahre her, da dauert es nicht lange, da leben die Menschen wieder in ihrem Eigensinn, in ihrer Sünde und in ihrer Gottlosigkeit genauso wie zuvor. Und gerade im Land Kanaan leben die Menschen in dieser sündigen Weise, in Abgötterei. Und ganz besonders die Könige von Sodom und Gomorra, wie wir es vorhin schon gehört haben. Sündig, tief verstrickt in Sünde. So tief in Sünde verstrickt, dass Gott sie wenig später mit Feuer und Schwefel richtet. Diese Städte vernichtet. Und in dieser Umgebung, wo diese anderen Könige, die in dieser Zeit erwähnt werden, die Könige sind von Sodom und Gomorra, gibt es den König von Salem, einen anderen kananäischen König und Priester Gottes, der in Gottesfurcht als Priester des Höchsten dient. Melchisedek ist ein gottesfürchtiger König und Priester inmitten von gottlosen Herrschern. Und auch interessant, dass dieser Beutezug von Kedorlaomer und seinen Freunden an ihm vorübergeht. Wir wissen nicht genau warum, es wird nicht gesagt. Vielleicht hatten sie Respekt vor ihm. Vielleicht war er auch nicht so reich wie Sodom und Gomorra. Auf jeden Fall hat ihn Gott in seiner Güte vor ihnen bewahrt. Und er blieb unbehelligt. Aber wir wissen dies. Dieser gottesfürchtige Priester, er zieht aus, um diesem gottesfürchtigen Abraham zu begegnen. Um ihn zu stärken und um ihn zu begegnen. Der Priester des höchsten Gottes. Aber halten wir zunächst fest, Abraham begegnet dem Priester des höchsten Gottes. Was sagt Gottes Wort? Ausdrücklich. Was erfahren wir nun über die Begegnung? Ein zweites. Abraham wird gesegnet. Denn dieser Melchisedek, Vers 1 in Hebräer 7, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Abraham wird von diesem gottesfürchtigen kananäischen Priesterkönig Melchisedek gesegnet. Seinen Segensspruch finden wir jetzt nicht hier im Hebräerbrief, aber in 1. Mose ist er überliefert in Kapitel 14, Vers 19 und 20. Dort sagt er, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger und in deine Hand ausgeliefert hat. Ein zweiteiliger Segensspruch dieses Priesterkönigs Melchisedek. Zum einen erbittet er Gottes Segen für Abraham und zum anderen preist er Gott für seinen Beistand, den er Abraham erwiesen hat. Und er spricht hier als ein Priester Gottes in seinem hohepriesterlichen Amt, ganz ähnlich, wie das später die hohen Priester in Israel tun sollten. In 4. Mose Kapitel 6 ist uns dieser Segen, den die hohen Priester in Israel sprechen sollten, überliefert. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und in ganz ähnlicher Weise steht hier Melchisedek als Priester, als hohen Priester vor Abraham und segnet ihn im Namen Gottes. Und ein solcher Segensspruch ist Teil des Priesterdienstes, Teil dessen, was die Priester in ihrem Amt tun sollten im Volk Israel. Melchisedek, der kananäische hohe Priester Gottes, segnet Abraham in ganz, ganz ähnlicher Weise. Abraham wird von ihm gesegnet. Und wie reagiert Abraham darauf? Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Er gibt ihm den Zehnten. Abraham gibt Melchisedek den Zehnten von allem, heißt es hier. Denn dieser Melchisedek, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte. Und so bringt Abraham seine Untergebenheit gegenüber Melchisedek zum Ausdruck. Der Größere hat das Recht zu segnen und der Geringere die Pflicht zu geben. Und lange bevor es in Gottes Gesetz definiert wird, was es bedeutet, den Zehnten von allem zu geben, macht es Abraham ganz selbstverständlich hier. Er gibt ihm den Zehnten von allem. Der Zehnte gehört Gott und Abraham, er gibt ihm hier, übergibt diesen Zehnten dem Hohepriester Gottes Melchisedek. Und Abraham zeigt so, dass er Melchisedek als Priester des höchsten Gottes anerkennt. Er gibt ihm das, was Gott gehört, der Zehnte. Halten wir also fest, dieser ewige Schatten, der auf Abraham fällt, der Abraham, wie er hier diesem Priester des höchsten Gottes begegnet, er wird von ihm gesegnet und er gibt ihm den Zehnten. Das sagt schon alles, was wir über diese geschichtliche, über diese historische Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek wissen. Aber das ist nicht alles, was wir dort sehen können. Denn dieses Geschehen ist ein Schatten, den wir vom Kreuz her deuten müssen. Vom Kreuz her, von Jesu hohepriesterlichem Sühnetod am Kreuz für sein Volk, werden die Konturen dieses Schattens klar erkennbar. Das ist das Zweite in dieser Predigt, der ewige Schatten des Sohnes Gottes. Der ewige Schatten des Sohnes Gottes, der vom Kreuz her hier sichtbar wird. Melchisedek spiegelt als königlicher Hohepriester bereits in dieser frühen Zeit der Erzväter klar erkennbar wieder, wer der erwartete Messias sein würde. Er ist nicht selbst der Messias. Melchisedek ist nicht der Messias, aber er ist sein Schatten. Das lesen wir hier dann in Vers 2 und Vers 3. Denn dieser Melchisedek heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. In zweierlei Hinsicht erkennen wir bei Melchisedek diesen Schatten des Sohnes Gottes, diesen Schatten des wahren Hohepriesters Jesus Christus. Ein erstes, der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Melchisedek verkörpert bis hin in seinen Namen zwei wichtige Eigenschaften, die ganz eng mit dem Messias verbunden sind. Er ist der König der Gerechtigkeit und auch der König von Salem, König des Friedens. Melchisedek wird hier König der Gerechtigkeit und König des Friedens genannt. Und überlegt euch mal, was das für ein herrlicher Name ist. Auf diesem finsteren Hintergrund dieser anderen Könige Kanaans, dieser Könige von Sodom und Gomorra oder dieser Raubzugskönige, die durchs Land ziehen und andere berauben. Was für ein schöner Name auch auf diesen kriegerischen Handlungen, die da beschrieben werden in 1. Mose 13 und 14. Hier ist der König des Friedens. Sonst lesen wir dort von Krieg. Aber nicht nur das. Er ist der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Alles andere, was uns in 1. Mose 13 und 14 beschrieben wird, ist Ungerechtigkeit und Krieg. Hier der König der Gerechtigkeit und des Friedens. Etwas, zwei Eigenschaften, die in der alttestamentlichen Prophetie schon ganz eng mit Jesus, dem verheißenen Messias, verbunden sind. Wir hatten gerade kurz vor Ende des Jahres Predigten auch gehört aus Jesaja 9. Und dort lesen wir in Jesaja 9, Vers 5 und 6 über die Herrschaft des Messias, dass diese von Gerechtigkeit und Frieden gekennzeichnet ist. Ich greife mal diese eine Stelle heraus. Wir könnten noch mehr Stellen auch zu diesem finden im Alten Testament. Dort heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und dann eben Fürst des Friedens, König des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Da wird der Messias verheißen in Jesaja 9 als der Fürst des Friedens und sein Königreich als ein Reich von Recht und Gerechtigkeit. Auch im Neuen Testament finden wir das als eine Beschreibung des Reiches Gottes in Römer 14, Vers 17 zum Beispiel. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede, das sind Kennzeichen des messianischen Reiches, das verheißen ist. Dieser König Melchisedek, dieser König der Gerechtigkeit und des Friedens, diesem finsteren Hintergrund seiner Umgebung. Und auf dieser dunklen Leinwand leuchtet sein Name förmlich in hellen Farben auf, das und bildet schon damals zur Zeit Abrahams dieses gerechte Friedensreich Christi ab und ist ein wunderbarer Schatten dafür. Eine klare Kontur Jesu Christi, die in diesem alttestamentlichen Schattenkönig vorantritt. Aber noch viel bedeutsamer ist es, denn der Hebräerbriefschreiber erwähnt es zwar, aber geht gar nicht weiter darauf ein, aber das, worauf er hier besonders eingeht. Das Zweite, er ist der unendliche Priester. Er ist der unendliche Priester. Melchisedeks Priestertum ist der ewige, unendliche Schatten des wahren und ewigen Hohepriestertums Christi. Das lesen wir dann in dem dritten Vers. Denn dieser Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Wenn wir so diese Begebenheiten lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 13 und 14, dann treffen wir dort eigentlich ganz unvermittelt auf diesen Melchisedek. Auf einmal ist er da. Wir lesen vorher von diesem Raubzug und wie Abraham den hinterherjagt und all diese Dinge. Aber auf einmal ist Melchisedek da. Er liegt fast wie so ein Findelkind vor der Tür, über das man stolpert, wenn man zur Tür rausgeht und gar nicht damit rechnet. Keiner weiß, wo er herkommt. Keiner weiß, wer seine Eltern sind, wer der Vater ist, wer die Mutter ist. Auf einmal ist er da. Völlig unerwartet. Natürlich hatte Melchisedek einen Vater und eine Mutter. Aber über sie ist nichts bekannt. Wir wissen es nicht. Das mag uns vielleicht erstmal nicht weiter stören. Es gibt viele Menschen, auch in der Bibel, über die wir nicht viel wissen. Aber für die Juden im ersten Jahrhundert, die diesen Hebräerbrief zum ersten Mal lesen, die nehmen Anstoß an dieser Sache. Für sie war damit einiges klar. Hier ist einer, über den ist nicht bekannt, wer der Vater und wer die Mutter ist und was sein Geschlechtsregister ist, also von wem er abstammt. Also für die Priester in Israel war eines klar. Gerade für die hohen Priester in Israel war eines klar. Sie mussten Nachkommen Aarons sein. Die Mutter musste eine unbescholtene Israelitin sein. Und wessen Vater nicht von Aaron abstand und wer keine unbescholtene israelitische Mutter hatte, der konnte kein hoher Priester sein in Israel. Und wer das nicht nachweisen konnte, wer kein Geschlechtsregister aufweisen konnte, auch der konnte kein hoher Priester sein. Und es musste unzweifelhaft klar sein, der Vater ein Nachkomme Aarons, die Mutter eine unbescholtene Israelitin, sonst dürfte er keinen Priesterdienst tun. Das finden wir in Esra und Nehemia, dass es dort zu Problemen kam. Und die das nicht nachweisen konnten, durften nicht als Priester dienen. Also nach dem für die levitische Priesterschaft geltenden Bestimmungen wäre Melchisedek zum Priesterdienst untauglich gewesen. Er hätte kein Priester sein können. Er taucht hier einfach auf. Keiner weiß, woher. Weiß nicht, wer der Vater ist, wer die Mutter ist, wo er herkommt. Wie ich es vorhin angedeutet habe, wir können noch nicht mal sagen, von welchem der Söhne Noahs er sicher abstammt. Wir können es nur mutmaßen. Aber damit nicht genug. So unerwartet, wie Melchisedek auftaucht, so verschwindet er auch wieder. Nach dieser einmaligen Begebenheit in diesen drei Versen hören wir nie wieder etwas von ihm. Man weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Wir lesen nie wieder davon, dass Abraham nochmal hingegangen ist, ihn nochmal getroffen hat oder ähnliches. Nichts. Und so bleiben sein Geburtstag und sein Todestag gleichermaßen unbekannt. Oder wie es hier heißt, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Natürlich ist er gestorben. Und er ist auch geboren worden. Aber wir wissen nichts darüber. Und so deutet es der Hebräerbrief dann auch wunderbar. Er sagt ja, wie dieser Schatten des ewigen Priesters. Kein Anfang, kein Ende. Wie könnte ein ewiger Priester auch einen Anfang und ein Ende haben, auch sein Schatten? Das ist unmöglich. Beachten wir hier, wer hier wem gleicht. Woher kommt dieser Schatten in Melchisedek? Das ist sehr schön beschrieben, auch in Vers 3 hier. Er, Melchisedek, gleicht dem Sohn Gottes. Er, dieser alttestamentliche Priester, gleicht dem Wahren. Hier ist der echte hohe Priester und hier sein Schatten. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist der ewige Hohepriester. Und Melchisedek ist sein Schatten, der ihm gleicht. Und so wie Jesus der ewige Hohepriester Gottes ist, hat dieser Schatten ewig keinen Anfang und ewig kein Ende. Wir dürfen das nicht überinterpretieren. Melchisedek wurde geboren, er ist gestorben, wir kennen seine Lebensdaten nicht. Und auch der wahre Hohepriester Jesus, Gottes Sohn, wurde geboren von einer Frau und ist am Kreuz gestorben, aber er ist eben nicht nur Mensch, sondern ewiger, unendlicher Gott. Und in seinem Amt als Hohepriester hört dieser Dienst niemals auf. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und dort übt er in alle Ewigkeit seinen hohepriesterlichen Dienst aus. Und darauf zielt hier dieser Text auch ab. Melchisedek gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Und dieses für immer, das bedeutet, dass wir bei ihm nicht wissen, wann dieser Dienst aufgehört hat. Das war in Israel eine ganz selbstverständliche Sache, dass ein Priester eingesetzt wurde, wenn ich es richtig verstehe, mit 25 oder 30 Jahren. Dass er aber auch nur bis zum Alter von 50 Jahren Priester sein durfte. Oder wenn er gestorben ist, spätestens dann war das vorbei. Ein Priester in Israel, ein Hohepriester in Israel, konnte nur eine bestimmte Zeit Hohepriester sein und spätestens, wenn er gestorben ist, musste ein neuer Hohepriester her. Ein Nachfolger. Bei Melchisedek, da gibt es keinen irdischen Nachfolger. Da gibt es niemanden, der von ihm dieses hohe priesterliche Amt übernommen hätte. Er ist auf einmalige, einzigartige Weise von Gott in sein Amt eingesetzt worden. Und wir hören nie davon, dass dieses aufgehört hat. Sogleich dieser Schatten im Alten Testament, dem wahren Hohepriester Jesus. Melchisedek gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Natürlich gibt es keine zwei hohe Priester im Himmel vor Gottes Thron, aber er, der wahre ewige hohe Priester, Jesus Christus, direkt von Gott eingesetzt, hört nicht auf, dieses Amt auszufüllen und bleibt unaufhörlich Gottes hohe Priester in alle Ewigkeit. Und so hat dieser alttestamentliche Schatten in Melchisedek auch keinen Anfang, kein Ende. Wenn wir so Melchisedek betrachten, dann sehen wir in ihm den Schatten des ewigen hohen Priesters Jesus Christus. Jesus Christus ist der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, der unendliche Priester. Und in seinem Schatten, in dem Schatten Melchisedek, erkennen wir bereits den wahren König der Gerechtigkeit und des Friedens. Und vor allem den ewigen, endlichen, wahren hohen Priester Jesus Christus. Lass uns nur noch ein wenig darüber nachdenken, welchen Nutzen können wir aus diesen drei Versen im Hebräerbrief ziehen. Was möchte Gott uns durch dieses Wort an diesem Morgen lehren? Ich denke, eine Sache, die wir hier auf eine wunderbare Weise vorgeführt bekommen, ist, dass Gott die ganze Bibel inspiriert hat. Er ist der Autor dieses Buches. Vielleicht plagen den einen hin und wieder mal Zweifel, ob die Bibel tatsächlich von Gott inspiriert ist, ob sie tatsächlich Gottes Wort ist oder ob es nur Menschen sind, die es aufgeschrieben haben. Ja, Menschen haben dieses Buch aufgeschrieben. Und diese Worte über Melchisedek, die wir im ersten Buch Mose lesen, wurden so grob vielleicht 1400 Jahre vor Christus geschrieben, von Mose aufgeschrieben. Der Hebräerbrief, ja, einige Zeit später, im ersten Jahrhundert nach Christus. Und wenn wir nun diese Dinge zusammensehen, dann erschließt sich auf wunderbare Weise, wie das zusammengehört und wie sich das kein Mensch ausgedacht hat. Es ist von Gott inspiriert. Es gibt drei Stellen in der gesamten Heiligen Schrift, die von Melchisedek sprechen. Diese drei Verse in 1. Mose, im Psalm 110, Vers 4, wo König David einen Psalm schreibt und sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Und darüber spricht, dass der Messias Priester nach der Weise Melchisedeks sein soll. Ungefähr 1000 Jahre, nachdem Melchisedek tatsächlich gelebt hat. In einer Zeit, in der es schon einige Jahrhunderte ein aaronitisches Hohepriestertum in Israel gibt, schreibt König David diesen Psalm. Und dann schließlich im Hebräerbrief, wo diese beiden Stellen zusammengeführt und gedeutet werden. Äußerst bemerkenswerte Beweise für die göttliche Inspiration und die Einheit der Heiligen Schrift. Dieses ganze Konzept von Melchisedek ist ein atemberaubender Hinweis darauf, dass Gott selbst die Bibel verfasst hat. Wir finden das in 1. Mose, 1000 Jahre später schreibt David etwas und dann nochmal etwa 1000 Jahre später finden wir im Hebräerbrief die Bedeutung von Melchisedek. Eine Bedeutung, zu der die Zeitgenossen Abrahams wahrscheinlich überhaupt nichts geahnt haben und keinen Hauch von Ahnung hatten, was hier eigentlich passiert. Und daher liegt es sehr, sehr nahe, dass Gott sowohl der Autor ist des Hebräerbriefs, als auch des ersten Buchs Mose, als auch des 110. Psalms und als auch der übrigen Heiligen Schrift. Ja, dieses Rätsel, wie der königliche Messias aus dem Haus Davids gleichzeitig ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks sein kann, ist das Rätsel, das der 110. Psalm aufwirft. Und es findet einzig und allein in Jesus Christus, Gottes Sohn und Gottes ewigen Hohepriester, eine Antwort. Wie ihr euch gut vorstellen könnt, wehren sich die Juden dagegen. Die haben auch das Alte Testament, die haben auch das erste Buch Mose, die haben auch den 110. Psalm. Aber sie haben bis heute keine schlüssige Antwort darauf gefunden, wie man diesen 110. Psalm deuten kann. Ein Kenner der jüdischen Theologie schreibt, so musste der Priesterkönig von Psalm 110, Vers 4 für die Synagoge, also in den ersten nachchristlichen Jahrhundert, trotz aller Auslegungskünste, auch bei der messianischen Deutung dieses Psalms, ein unlösbares Rätsel bleiben. Sie finden keine Lösung dafür. Aber das Zeugnis der gesamten Heiligen Schrift ist schlüssig und es ist klar. Und es ist so klar, dass sich eigentlich kein Mensch sich hätte das ausdenken können. Der Schatten Christi im historischen Melchizedek zur Zeit Abrahams, diese Verheißung des messianischen Priesterkönigs zur Zeit Davids und die Erfüllung in Jesus Christus, wie sie im Hebräerbrief vorgestellt wird, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Dahinter steht Gott als Autor der Heiligen Schrift. Und seht euch nur diese undeutlichen Schatten in 1. Mose an. Und dieser Psalm 110, du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks in Ewigkeit, ein Rätsel. Aber die Lösung wird so klar, wenn wir den Gekreuzigten betrachten und sehen, woher dieser Schatten kommt, und es ist auf einmal sonnenklar, wie das zusammengehört. Und ich glaube, dieses Beispiel kann uns eine große Ermutigung sein, dass wir in Gottes Wort, der Heiligen Schrift, der gesamten Bibel, Gottes irrtumsloses, verbal inspiriertes Wort Gottes an uns lesen. Über Jahrhunderte geschrieben, von verschiedenen Autoren menschlicherseits, aber doch von einem, dem wahren, lebendigen Gott inspiriert, Gottes Wort. Eine erste Anwendung, die wir aus dieser wunderbaren Begebenheit nehmen können. Ein zweites. Unser heutiger Dienst nützt manchmal auch erst künftigen Generationen. Wenn wir diesen Dienst Melchisedeks betrachten, dann können wir auch daraus etwas lernen. Er taucht nur ganz kurz in Gottes Wort auf und verschwindet auch ebenso schnell wieder, wie er auftaucht. Welchen nachhaltigen Nutzen hatte sein Dienst? Zunächst scheint sein Dienst als Priester des höchsten Gottes und Friedekönig in Salem, in diesem kananitischen Umfeld, überhaupt keine Wirkung gehabt zu haben. Er verschwindet einfach wieder. Wir hören nie wieder etwas von gottesfürchtigen Königen in Kanaan. Und es dauert rund 1000 Jahre, bis ihn David einmal kurz erwähnt. Und dann nochmal 1000 Jahre später, bis wir sehen, welch weitreichende und ewig nachhaltende Wirkung Melchisedeks Priestertum hat. Eine Wirkung, die bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Wir wissen gar nicht, wie es Melchisedek inmitten dieser gottlosen Nachbarn ergangen ist. Vielleicht war er oft sehr niedergeschlagen, weil er so wenig Frucht aus seinem Dienst sehen konnte. Wir wissen es nicht. Letztendlich ist nichts übrig geblieben. Aber wir dürfen uns durch sein Zeugnis ermutigen lassen. Melchisedek war treu im Glauben und in seinem Dienst inmitten von gottlosen Herrschern. Er hat treu seinen Dienst versehen und allein dem allein wahren Gott gedient. Und wenn es um ihn herum noch so gottlos zuging, er war König, ein gerechter König, ein König des Friedens und ein Gott, ein Priester des höchsten Gottes. Und das kann uns Mut machen, dass auch wir Gott treu dienen, egal in welcher Umgebung wir sind, egal wie es um uns aussieht. Wir wissen nicht, wie und wann Gott unseren Dienst vielleicht auch einmal zum Segen für auch vielleicht noch nachfolgende Generationen brauchen wird. Wir können nicht immer sofort Ergebnisse erwarten. Und hüten wir uns davor, dass wir schnell Frucht sehen wollen. Gottes Zeitplan ist oft ein ganz anderer als unserer. Und wenn wir Gottes Wort lesen, dann sehen wir auch, dass Gott oft in Generationen denkt. Und dass oft lange Zeiträume verstreichen, bis dann der Same tatsächlich Frucht trägt, den Gott gestreut hat. Denken wir noch einmal an die Schriftlesung heute Morgen. Wie lange hat es noch gedauert, bis der Messias kam aus Juda? Aber er kam. Und so mag es auch sein, dass unser heutiger Dienst manchmal lange keine Frucht zeigt. Aber lasst uns durch Melchisedek ermutigen, treu zu sein und dem höchsten Gott zu dienen. Und ein drittes, was wir hier mitnehmen dürfen, der Zehnte gehört Gott. Das ist eine Tatsache, die hier gar nicht groß ausgebreitet wird. Der Zehnte gehört Gott. Diese Regel gilt schon lang vor dem Gesetz Moses. Selbstverständlich übergibt Abraham dem Hohepriester Gottes Melchisedek den Zehnten von allem, heißt es hier. Und es war offenkundig, dass immer schon die gottesfürchtigen Menschen den Zehnten gegeben haben. Und es ist leider auch so, dass es immer wieder gottesfürchtige Menschen gibt, die da lieber drauf verzichten würden. Aber Gott hat seinen Segen darauf verheißen. Lass uns das auch als Ermutigung mitnehmen. Abraham hat das einfach selbstverständlich gemacht. Er begegnet Melchisedek, diesem Hohepriester Gottes, und gibt den Zehnten von allem. Daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Gott sagt einmal in Malachi 3, Vers 6, nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Und dann spricht er davon, wie die Leute in der Zeit Malachis so ein bisschen geknausert haben und gesagt haben, na ja, müssen wir Gott wirklich den Zehnten geben? Aber dann sagt Gott, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde im Übermaß. Prüft mich. Gebt den Zehnten von allem, wie Abraham es getan hat. Und Gott wünscht sich, dass wir es mit Freude tun, nicht mit knirschenden Zähnen. 2. Korinther 9, wer sparsam sät, wird sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, sehen wir bei Abraham auch nicht. Ja, er sagt nicht, Melchisedek, na, wie wär's mal? Nein, Abraham kommt und gibt ihm das. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid in jedem guten Werk. Abraham darf uns hier eine Ermutigung sein, dass auch wir geben, was Gott gehört. Der Zehnte von allem gehört ganz selbstverständlich Gott. Und Gott hat auch hier diese wunderbare Verheißung gegeben, dass wir es gerne ausprobieren dürfen. Prüft mich darin, spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch den Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Ich glaube, Abraham kann uns hier eine wunderbare Ermutigung sein, wie er diesem Priesterkönig begegnet und sagt, wunderbar, du kriegst den Zehnten von allem, das, was Gott gehört. Und schließlich ein viertes und wohl das Wichtigste in unserem Text hier, der Segen des ewigen Priesters. Hierum geht es eigentlich. Melchisedek ist ja nur ein Schatten für den, um den es in Wirklichkeit geht, Jesus Christus, Gottes Sohn, den ewigen, immerwährenden Hohepriester Gottes. Jesus Christus ist der rechtmäßige, ewige Hohepriester. Er hat dieses Amt angetreten und erfüllt es in alle Ewigkeit aus. Und neben ihm gibt es keinen anderen Hohepriester. Und es braucht auch keinen mehr geben hier in dieser Welt. Denn er ist der wahre Hohepriester, der uns mit Gott versöhnt hat. Und daher muss er in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Ist Jesus Christus dein Hohepriester? Vielleicht denkst du, ja, er ist ja so weit weg, er ist so unnahbar. Aber das ist er nicht. Er ist Mensch wie du und ich. Er wurde versucht wie du und ich. Ja, er wurde noch viel mehr versucht als wir. Aber ohne Sünde. Und er hat uns durch seinen Tod am Kreuz mit dem Vater versöhnt. Glaubst du an Jesus Christus als den Retter deiner Seele? Ist er dein Hohepriester? Fliehst du zu ihm, dass er stellvertretend für dich vor dem Vater erscheint? Suchst du das Heil für deine Seele allein in ihm? Ist Jesus Christus dein ewiger Hohepriester? Und es ist in keinem anderen das Heil, und auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Melchisedek ist der Schatten des ewigen Hohepriesters. Und möge er uns auf ihn hinweisen und uns vor ihm auf die Knie bringen. Sünde zur Buße und zur Errettung. Denn es ist bei keinem anderen Versöhnung mit Gott als allein Jesus Christus, dem Hohepriester Gottes. Aber auch uns Kinder Gottes zur staunenden Anbetung. Wie Gott so wunderbar uns mit sich selbst versöhnt hat, in Christus, seinem Priester. Amen.